heruntergekommen, abgestiegen. So beschreiben wir manchmal Menschen, die aus ihrer Lebenssituation aus irgendwelchen Gründen herausgerissen werden und abseits vom normalen Leben. Und so ist Jesus heruntergekommen aus dem, was ihn bis dahin ausgemacht hat als Sohn Gottes. Er ist abgestiegen und ich denke, das ist die zentrale Botschaft, die wir Weihnachten hören. Wir wollen uns jetzt so langsam zur Predigt hinarbeiten und ich lese dazu eine Kurzgeschichte von Axel Kühner, die sich 1945 zugetragen hat, in der Vorweihnachtszeit, und die so etwas auch widerspiegelt von dem, was in der Ukraine jetzt wieder in ganz anderen Zusammenhängen, aber die sich auch jetzt in der Ukraine so ähnlich zutragen kann. Er erzählt, wie er das erlebt hat. Für unsere Mutter war diese wunderbare Zeit der Lichter und Geheimnisse, von dunklen Schatten eine Nachricht von unserem Vater. Die Hoffnung, dass er noch lebt und aus russischer Gefangenschaft nach Hause kommt, musste immer wieder gegen die Angst und Sorge um sein Ergehen ankämpfen. Es wird Heiligabend. Die Spannung in den Kinderherzen erreicht ihren Höhepunkt. Aufgeregt rennen wir durch die Wohnung. Es klingelt. Der Postbote bringt einige Briefe. Mutter setzt sich an den Tisch und beginnt zu lesen. Wir springen davon, lachen und singen, toben und balgen. Als wir in die Küche kommen, bleiben wir erschrocken stehen und verstummen. Mutter sitzt über einen Brief gebeugt, der in ihren Händen zittert, und weint. Die Tränen laufen auf den Brief hinab, tropfen auf die Erde. Nur mühsam gelingt die Erklärung. Ein Kriegskamerad hat uns mitgeteilt, dass unser Vater am 15. Oktober verstorben ist. Obwohl wir das ganze Ausmaß der Schreckensnachricht nicht in unsere Kinderherzen eindringen kann, spüren wir, dass etwas zerbricht, zusammenstürzt und abreißt. Wir drücken uns an die Mutter, Traurigkeit erfüllt den Raum, die Tränen mischen sich, lange finden sich keine Worte. Es ist totenstill. Mitten hinein in die stumme Verzweiflung dringt meine kindlich besorgte Frage: Mutter, fällt Weihnachten jetzt aus? Meine Mutter stutzt, gibt sich einen Ruck, nimmt mich in den Arm und sagt: Nein, jetzt feiern wir erst recht Weihnachten. Wie geht das? Weihnachten, Einsamkeit und Sorge. Da soll Freude aufkommen. Nun, bei Zacharias jedenfalls ist sie aufgekommen, hören wir selbst, und wir hören jetzt Benediktus, das ist eine der vier Lobgesänge in den ersten beiden Kapiteln im Lukas-Evangelium. Lukas 1, die Verse 67 bis 80. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Vaters David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat.
Jetzt bitten wir dich, Herr, dass du uns blinde Augen gibst für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus, so heißt es in einem Kinderlied bzw. Weihnachtslied. Ja, aber was ist, wenn Leid und Not, so wie wir es eben in dieser Geschichte gehört haben, unweigerlich die Lebenswirklichkeit prägt und bestimmt? Ich denke, für viele, gerade auch Alleinstehende, auch Witwen, ist diese Tage nicht gerade angenehm und schön. Sie erinnern sich an vergangene Erlebnisse und ja, dann Weihnachtsfreude soll dann aufkommen. Wenn Einsamkeit, Sorge, ja, auch einfach Not da ist, wir denken an die Ukraine, ist die Frage doch berechtigt, fällt Weihnachten jetzt aus? Wie kann man erst recht Weihnachten feiern, wenn die Umstände alles andere als schön und toll, als zum Feiern und zum Freude geeignet sind? Wenn die Verpackung, will ich mal sagen, weggerissen wird und ja, dann eigentlich das blanke Leben oder die blanke Lebenswirklichkeit da ist. Was bleibt dann noch, was auch anhält und eben nicht nur Romantik oder nur kurzzeitige Gefühle sind? Ich finde, die Worte, die wir eben gehört haben, helfen uns, zu dieser Weihnachtsfreude durchzudringen, die eben auch anhält, wenn das Leben und mit seiner harten Wirklichkeit uns trifft, auch die Lebensumstände nicht so toll sind und auch wenn die Romantik und die schönen hellen Lichter der Weihnachtszubehör dann weg sind. Ich finde, diese Worte, die wir eben gehört haben, sind Treibstoff für kraftlose und saftlose Typen wie mich, zumindest häufig, weil sie das, was an Weihnachten geschehen ist, in einen größeren Zusammenhang stellen. Nach hinten und nach vorne. Und ich finde, das gibt uns Mut und Zuversicht, dass Jesus nicht nur gestern da war und was getan hat, sondern heute da ist, weil er auch die Zukunft in den Händen hat. Und das finde ich den Schlüssel in diesem Text, den wir eben gehört haben, eben der Freude und Begeisterung, die ja am Anfang auch rauskam, ja, die Freude und Begeisterung, die Freude über dieses Kind, dass er eigentlich nur der Vorbereiter ist, aber die Gewissheit, dieses Kind steht für ein anderes Kind, das kommen wird und die Welt verändern wird. Es kommt auf den Blickwinkel an, wie ich die Dinge sehe und erkenne. Und dem wollen wir uns ein bisschen sozusagen jetzt nähern. Und der erste Punkt, der deutlich wird an zwei Stellen in Vers 68 und dann auch Vers 78 am Anfang und eher am Ende, wo das gleiche Wort auch benutzt wird, an einer Stelle mit angenommen, an anderer Stelle mit besuchen, aber es ist das gleiche Wort und damit wird deutlich, dass der Gott, der hier an Johannes bzw. Zacharias, diesem Ehepaar und Elisabeth gewirkt hat, dass sie jetzt im hohen Alter dieses Kind in den Händen tragen und der ja, aufwachsen wird und der Vorbereiter sein wird für den Retter der Welt. Da heißt es in Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Und nochmal Vers 78, durch die herrliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Für uns ist es vielleicht nichts mehr Besonderes, dass Gott Mensch wird, dass er klein wird wie eine Eizelle. Der ist der Schöpfer Himmels und der Erde, der größer ist als das riesige Weltall, wo wir nur noch nicht mal eine Galaxie irgendwie messen, verstehen und irgendwie einen Blick bekommen können. Das Weltall ist riesig, unermesslich, unzählbar. Und dieser Gott, an den wir glauben, der hat das ja nur gemacht. Ist ja nur Schöpfung dessen, was er aus seiner Schöpferhand gemacht hat. Und dieser Gott wird klein wie eine Eizelle. Zu begreifen, dass das wirklich was Besonderes ist, nicht nur von den Dimensionen her, sondern dass dieser Gott in seine Schöpfung kommt und sich seiner Schöpfung annimmt, dass das was Besonderes ist, das wird deutlich, wenn man sich eigentlich die Welt der Religionen und auch letztlich auch die Zeit beziehungsweise die Menschen sich anschaut, zu denen unser Zacharias das sagt. Jesus hat das Verhältnis, wie man Gott begegnen kann, völlig auf den Kopf gestellt. Im Blick auf die Religion, aber auch im Blick auf dem, was wir aus dem Alten Testament kennen und wissen. Hindus bringen zum Beispiel im Tempel Opfer. Muslime verbeugen sich so tief, dass ihre Stirn auf den Boden kommt. Das Grundgefühl in allen Religionen, zum Beispiel eine Freundin von meiner Frau war in den Philippinen, am Stamm mit New Tribes Mission. Angst beherrscht das Leben dieses Stammes. Seit Generationen, über Jahrtausende hinweg. Wir haben Angst vor den Ahnen, vor den Toten. Nur Angst prägt letztlich ihr Leben. Ich denke, der Samuel wird das auch erleben, erfahren, wie das bei den indigenen Völkern auch in Südamerika ist. Sieht man auf der ganzen Welt. Das ist das beherrschende Gefühl. Und wenn man sich das Alte Testament anschaut, dann ist das eigentlich nicht sehr viel anders. Ohne Zweifel war Anbetung auch für die Israeliten immer mit Furcht verbunden. Zum Beispiel Mose, als er Gott begegnet ist, hat er sich niedergefallen lassen. Oder Jesaja, als ihm die Gnade nur von hinten den Thron Gottes zu sehen, den Saum seines Gewandes, da sagt er, wehe mir, ich muss eigentlich vergehen. Jedem, dem die Gnade einer direkten Begegnung mit Gott gewährt wurde, erwartet dabei, versenkt zu werden oder lahm zu werden, wie Jakob am Jabbok. Jüdische Kinder lernten Geschichten über den heiligen Berg in der Wüste, dessen Berührung für jeden fatale Folgen hatte. Oder ins Allerheiligste zu treten, in die Gegenwart Gottes, das war ein Todesurteil. Das heißt, Gott zu begegnen, was für uns vielleicht gerade seit 2000 Jahren was ganz Normales ist, war über Jahrtausende hinweg eigentlich ein Unding, gar nicht möglich, weil Gott so groß ist, unnahbar. Und wenn man mit Muslimen zum Beispiel heute spricht, dann ist es für die auch so. Allah ist kein nahbarer Gott, sondern ist weit entfernt, vor dem hat man sich zu unterwerfen. Man hat keine persönliche Beziehung zu ihm. Und das ist das Tolle, was wir ja dann natürlich schon im Alten Testament vorgeschattet bekommen, dass dieser Gott dann doch zu uns kommt, sich unser annimmt. Das Wort, was hier zum Beispiel steht, kann verschiedenweise gebraucht werden, zum Beispiel, dass man sich Dinge genau anschaut, eben nicht oberflächlich. Und dann, dass dieses genaue Anschauen dann auch Wirkung hat, dass man sich dann um denjenigen, den man sich genau angeschaut hat, auch kümmert. Ist das, was, will ich mal sagen, dann Aufgabe zum Beispiel später für Gemeindeältesten ist, also Aufseher, daher kommt das gleiche Wort. Man sieht sich seine Schäfchen an als Hirte, schaut, was sie brauchen und kümmert sich dann um sein Schäfchen. Das ist dasselbe Wort, was hier steht. Dass Gott, der groß ist, über alles hinweg, nicht nur weit ab vom Himmel ist, weil er so groß und mächtig ist, sondern wie es im Psalm 113 heißt, und da wird es im Prinzip schon ein bisschen vorgeschattet, was wir an Jesus dann erleben. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, ganz weit scheinbar weg von uns? So wie der Gott des Islams, der Hindus und so weiter. Und dann kommt die Wende, Vers 6, der in die Tiefe schaut. Wie wir das lesen bei der Begegnung Mose am Dornbusch, wo Gott ihm sagt, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Und das hat was in ihm bewirkt. Ich habe Barmherzigkeit mitempfunden und werde mich meines Volkes annehmen. Also dieses genaue Anschauen der Not, das Hören seines Schreins seines Volkes hat eine Wirkung. Er kümmert sich darum, wie das hier auch beschrieben hat, der nicht nur vom Himmel schaut auf Erden, sondern der aus dem Staub emporhebt und nicht die hohen Herrschaften, die Horationen, sondern die Geringen aus dem Schmutz der Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, den Edlen seines Volkes. Wir haben einen Gott, der sieht. Das wird die neue Jahreslosung für nächstes Jahr sein. Der nicht wegschaut, sondern genau hinschaut. Weil er uns lieb hat, weil er Interesse an uns hat. Und das wird an Weihnachten auf wahnsinnige Art und Weise deutlich. Das hat es noch nie gegeben. Es gibt in der Welt der Religion eigentlich entweder das eine, das sozusagen die Schöpfung und Gott eigentlich alles gleich ist. Wir sind sozusagen auch Gott. Ja? Und es gibt auf der anderen Seite dann die Religion wie der Islam, wo im Prinzip keine Beziehung zwischen Gott und seinem Geschöpf möglich ist. Das ist das Geniale und das Einzigartige, was wir an Weihnachten sehen und erkennen und was sich als roter Faden durch die ganze Bibel hindurchzieht, dass dieser Gott, der nicht zu fassen und zu greifen ist, weil er groß heilig ist, weil er nichts gemein hat mit dir und mir. Wir können ihn nicht in die Tasche stecken, deswegen stehen ja die zwei Gebote. Wir sollen keine anderen Götter neben mir haben, die wir selber letztlich machen, weil sie uns angenehm sind. Und wir sollen auch kein Bildnis davon machen, eben so machen, wie wir uns das uns wünschen, weil Gott eben der ganz andere ist. Aber dieser Gott, der geht trotzdem auf uns ein. Das steht auch am Anfang der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der eine Beziehung zu seinem Volk Israel haben wird. Der hineingekommen ist, der sein Schreien gehört hat. Der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten erlöst hat. All das wird schon sichtbar im Alten Testament, aber jetzt an Weihnachten wird das deutlich. Es ist sozusagen die Krönung dessen, was wir schon in 1. Psalm 113 sehen, in 2. Mose 3 und an vielen anderen Stellen im Alten Testament, dass Gott zu uns kommt, sich uns annimmt, weil wir ihm nicht egal sind, sondern weil er uns liebt, nicht weil wir so wertvoll sind. Er hat ja Israel nicht erlöst, nachdem sie die 10 Gebote gehalten haben, sondern er hat Israel erlöst um seiner selbst willen, bedingungslos und voraussetzungslos. Und an Weihnachten kommt er zu uns, auch da nimmt er sich unser an, nicht weil jetzt plötzlich die Menschheit so viel besser geworden ist, sodass wir dann jetzt einen Stand erreicht hätten, dass wir es jetzt wert sind, dass sich dieser Schöpfer Himmels und der Erde, des gesamten Universums, das nicht zu fassen ist, wie er selbst nicht zu fassen ist, sich unser annimmt, sondern weil er uns lieb hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und er hat das getan mit natürlich einem bestimmten Grund. Wenn man ein Aquarium hat, dann weiß man, wie viel Mühe das macht. Man muss viel investieren, das Wasser muss eine bestimmte Temperatur haben, bestimmte Zusammensetzung, damit zum Beispiel auch Felsen entstehen und die lieben Fischchen nicht eingehen. Jetzt könnte man denken, dass die lieben Fische einem dem Aufwand, den man treibt, damit es ihnen gut geht und sich fürsorglich um sie kümmert, dass die Fischchen sich da bedanken bzw. einem das danken. Aber weit gefehlt. Sobald der eigene Schatten auf dem Wasser fällt, tauchen sie ab. Das Gefühl ist nur Angst. Obwohl du die Abdeckung regelmäßig dreimal täglich anhebst, um sie zu füttern, regieren sie immer so, als wolltest du sie quälen. Ich sage jetzt mal, natürlich dieser Vergleich hinkt natürlich, aber Vergleiche sind ja dazu da, dass man ein bisschen Dinge deutlicher macht. Für die Fische bist du sozusagen eine Gottheit. Du bist für sie zu groß und deine Handlungen für sie einfach unverständlich. Die wohlwollenden Taten, die du für sie tust, betrachten sie aus Grausamkeit. Gibt es einen Ausweg? Wie könnte sozusagen die Angst abnehmen? Du müsstest Fisch werden, ihre Sprache annehmen, so dass sie das verstehen. Natürlich liegt darin auch die Gefahr, dass dann die Fischchen dann später sagen, du willst mein Versorger sein, du willst derjenige sein, von dem ich abhängig bin, du bist doch genauso Fisch wie ich. Klar, diese Problematik hatte natürlich unser Herr Jesus auch. Leute sagten, wir kennen dich doch aus dem Kindergarten, wir kennen auch deine Brüder und Schwestern. Du willst Gott sein, du willst mir was sagen? Dieser Gedanke ist bis heute einfach da. Aber Gott, unser Herr Jesus Christus, hat diese Sache trotzdem auf sich genommen, um uns eben zu zeigen, ich bin euch nah, ich bin für euch, ich bin auf deiner Seite. Und das ist an Weihnachten passiert. Der Gott, der Herr der Heerscharen, der Gott Zebaoth, der Armeen und Königreiche wie Bauern auf dem Schachfeld befehligt, erscheint in Israel als Säugling. Was für eine Erniedrigung. Er begegnet uns nicht mit Glanz und Gloria, nicht mit schusssicherer Weste und auch nicht unter Panzerglas, wie das Horationen unserer Zeit tun, sondern er begegnet uns im Dreck unseres Lebens. Und jetzt kommt der Schlüssel, warum Jesus diesen Aufwand treibt, nicht so zu zeigen, wir sind ihm was wert, er hat uns lieb, er kümmert sich um uns, sondern genau das ist der Punkt eines guten Hirten. Ein guter Hirte macht genaue Analyse. Wie gesagt, das Wort, was hier steht, besuchen, ansehen, hängt zusammen. Einerseits besuchen, man kümmert sich um einen, auch um einen Kranken. Das heißt genau dasselbe Wort, aber im Zentrum steht zunächst einmal, ich sehe ihn genau an. Und Gott hat uns und dich und mich, die Menschheit von Anfang auch genau angesehen. Am eindrücklichsten wird das deutlich am Ende der Sinnflut, wo eigentlich all die Bösen weg vom Fenster sind und nur noch die Guten übrig geblieben sind. Da hat er sich diese acht genau angeschaut. Hat er jetzt gesagt, jetzt geht's bergauf, jetzt wird alles super, goldene Zeiten. Nach dem ersten Irakkrieg hat er George Bush gesagt, jetzt gehen wir glorreichen Zeiten entgegen. Der Kalte Krieg ist weg, wir verstehen uns alle super und toll. Heute haben wir mehr Kriege und Krisen als je zuvor. Hätten wir doch noch mal den Kalten Krieg wieder. Und in dieser Situation sagt Gott, wo er sich genau den Menschen genau angeschaut hat, was sagt er da? Der Mensch ist toll, die Guten haben ja überlebt, jetzt geht's super bergauf. Nein, was sagt er? Der Mensch ist böse von Jugend auf. Genau das wird hier auch deutlich in diesem Text. Er will uns heilen, das sagt schon sein Name. Und Josef sagt er schon vor seiner Geburt, dass er den Namen seines Erstgeborenen Jesus nennen soll. Und was sagt er dann? Jesus heißt retten, Gott rettet. Und er sagt aber direkt schon, dieser Jesus, dein Sohn, soll nicht die Menschen von ihren Umständen, von dem Bösen retten, sondern er soll sie von ihren Sünden retten. Um seinem Volk, Vers 77, Erkenntnis des Heils zu geben. Er ist der Retter, der Heiland. Auch hier steht das Wort drin, was in dem Namen Jesus steckt. So, Erkenntnis des Heils, ja, Rettung und Heil finden wir in einem starken Herrscher, der die Feinde platt macht, militärisch gesehen, wie der Sohn Davids. Aber was steht danach? Zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Unser Herr Jesus hat sich seine Menschheit, die er lieb hat, deren Geschichte er über Jahrtausende besehen hat, wo er sich bemüht hat, durch Propheten, die er geschickt hat, die er geschaffen hat, schon im Mutterleib besehen hat, die hat er sich genau angeschaut und hat genau erkannt, wo ihr Problem liegt. Und als guter Hirte hat er sich dieser seiner Schöpfung angenommen. Er ist in ihr eigenen Gekommen gekommen, hat sich von ihnen bespucken, verspotten, schlagen, drangsalieren lassen und sogar ans Kreuz nageln lassen. Mit dem einen Ziel, dass durch diesen Tod am Kreuz als Lamm Gottes, das für die Sünden aller Menschen stirbt, das möglich wird, was den Menschen letztlich nachhaltig für alle Zeit helfen wird und sie heilen wird, nämlich die Vergebung der Sünden durch das Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha, dass er seinen Kopf hingehalten hat, damit wir Frieden haben. Die Strafe liegt auf ihm, so sagt es Jesaja prophetisch, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Das ist das Ziel seiner Ankunft, zu sterben am Kreuz. Das ist das größte Zeichen, dass er als Hirte sich unserer Nöte und unsere Bedürfnisse angenommen hat. Und wenn ihr mit Menschen spricht, dann fixiert euch nicht nur bloß auf die Nöte und Schwierigkeiten, die Menschen haben. Ich weiß, wovon ich rede. Gerade im Gym haben wir im Moment ganz viele Leute. Von 30 Leuten sind 15 Leute, haben Nöte in Ehe, haben keine Arbeit, sind psychisch labil. Da kann man sehr fixiert sein und sehr schnell fixiert sein, dass das dann die Lösung wäre, dass man ihnen körperlich oder von den Umständen hilft. Natürlich ist das auch unsere Aufgabe. Aber mir ist das wichtig geworden, ich habe ein Geschenk gestern von meinem Sohn bekommen, Lebensbilder von 3, die Zeitgenossen waren, sie gegenseitige Freude waren, unter anderem Georg Müller. Das erste Ziel seines Dienstes war nicht, den Weisen körperlich zu helfen. Das erste Ziel war die Ehre Gottes. Das zweite Ziel war das geistliche Wohl, dass sie Jesus kennenlernen. Und erst als drittes, dass man sich körperlich um sie kümmert. Und das ist ein guter Hirte eben. Der Georg Müller war ein guter Hirte, ein guter Vater, der sich die Not seiner Waisen genau angeschaut hat. Und deswegen hat er sich nicht nur kurzfristig um die Nöte seiner Waisen gekümmert, sondern nachhaltig, ganzheitlich gesehen, was sie brauchen. Und wenn ihr die Nöte eurer Umwelt anschaut, dann lernt von dem guten Hirten. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Kommen wir zum Schluss. Das ist das Zweite, was wir in dem Text sehen. Nicht nur, dass Gott sich uns angenommen hat, sondern dass er Wort hält. Die letzten Propheten, Zacharia, Maleachi, waren schon lange tot. Gott war anscheinend auf Tauchstation gegangen. Da gab es zwar das Versprechen, eines Tages wird Gott eingreifen, wird einen Retter, Messias schicken, ein Nachkommen des großen Königs Davids, aber darauf warteten die Leute jetzt schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Stattdem, dem Messias waren jetzt die Römer im Land. Nichts von dem, was sie erhofft hatten. Und dann mitten hinein, in diese Enttäuschung, Frustration, diese Botschaft von Zacharias. Gott wird sich unser annehmen, hundertprozentig. Nicht in unbestimmter Zeit, sondern jetzt und hier und heute. Das Kind, was er in den Händen hält, das ist das Gewehr dafür. Weil er der Vorbereiter des Messias sein wird. Gott hat Wort gehalten. Das, was er schon Abraham vertraglich zugesichert hat, wird nun Wirklichkeit. Vers 70, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Und dann später nochmal, um Barmherzigkeit zu üben, an unseren Vätern und seinem heiligen Bund zu gedenken. Gott hält Wort. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und erfüllt seine Versprechen. Es hat lange gedauert, in unseren Augen zu lange. Wir haben letzte Woche ja auch gehört, dass Gottes Wege manchmal nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt haben. So wie Zacharias sich gedacht hat, im Blick auf sein eigenes Leben, es ist manchmal schwierig zu entdecken und zu sehen, dass Gott anders handelt, wie wir uns das denken und wünschen. Aber Gott verspätet sich nie. Als es dran war, sandte Gott seinen Sohn. Und hier in diesem Text wird ja vieles von Jesus vorhergesagt. Blick auf die Sünden, all das haben wir schon erlebt. Gott hat das schon erfüllt, aber eben nicht alles. Zum Beispiel Vers 71, Rettung von unseren Feinden, von der Hand aller, die uns hassen, das hat sich noch nicht erfüllt. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit. Dann wird Gerechtigkeit wohnen und die Gottlosigkeit wird hinweggetan werden. Und wisst ihr, wenn wir uns das anschauen, sehen, über Jahrhunderte hinweg hat sich nichts getan, aber dann kam Jesus und er hat in einem ersten Schritt das erfüllt, was Jahrtausende vorher vorhergesagt wird. Und zwar noch nicht alles, aber das hilft uns und gibt uns die Kraft und die Motivation, auch an dem festzuhalten, was sich eben noch nicht erfüllt hat, dran zu bleiben. Ich möchte schließen mit etwas, was ich erst heute Morgen gelesen habe, aus dem Buch, was mein Sohn mir gestern zum Geburtstag geschenkt hat. War sehr, sehr eindrücklich, hat mich sehr angesprochen. Der China-Missionar Hudson Taylor hatte in seinem Haus zwei Wandsprüche. Wer weiß, wie die hießen. Der eine hieß Ebenezer. Wer weiß, was das heißt? Stein der Hilfe oder Fels des Heils, so kann man das übersetzen. Das zweite Wort ist Jahwe Jireh, der Herr wird er sehen. Ebenezer nannte Samuel einen Stein, den er zwischen Mizpa und Seen aufstellte. Er stellte ihn auf mit den Worten, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das heißt, es weist auf die Vergangenheit zurück. Das Volk Gottes durfte bis zum heutigen Tag die Hilfe des Herrn erfahren. Spurgeon hat das ganz bewusst gemacht, sich daran erinnern, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Und deswegen feiern wir unter anderem auch Weihnachten. Wir sehen, der Herr hat Heil und Frieden und Vergebung geschenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Und auf diesen Fels des Heils, den er in der Vergangenheit gesetzt hat, in seine Heilstaten an Weihnachten und dann natürlich an Karfreitag, Ostern, darauf wollen wir uns verlassen. Aber das Interessante jetzt, der zweite Spruch, Jahwe Jireh, der Herr wird wer sehen, wer weiß, woher das kommt, aus welcher Geschichte. Das hat Abraham gesagt, als er hinaufstieg, um seinen Sohn zu opfern. Und als sein Sohn Isaak ihm die Frage stellte, ja, wir haben alles dabei, Holz, Feuer, aber das Eigentliche, nämlich was fehlt, das Opfertier, wo ist das denn? Da kommt dieser Satz, der Herr wird ersehen. Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen und sein Glaube wurde nicht enttäuscht. Dieser Name Gottes, Jahwe Jireh, weist auf die Zukunft. Der Herr wird ersehen. Er hat für jede Schwierigkeit eine göttliche Losung. Und diese beiden Sprüche, interessanterweise, hat dann Spurgeon dann in chinesischer Sprache auch eingraviert und aufgedruckt und wem gegeben? Seinen Freund, den er schon seit Jahren auch unterstützt hat, nämlich Hudson Taylor. Ich fand das ganz passend auch, wo ich eben auch darüber nachgedacht hatte, das letzte Gottesdienst für euch, liebe Epps, Kathi und Samuel. Das hat Hudson Taylor über viele Jahre auch über seinem Wohnzimmer beziehungsweise gehabt. Darauf fiel ihr Blick. Der Herr wird ersehen. Gott hat in der Vergangenheit geholfen. Und er wird es auch weiter tun. Der Herr wird es ersehen, weil er es stets schon auch in der Vergangenheit getan hat. Und das soll euch doch eine Ermutigung und Stärkung sein im Blick auf eure Zukunft. Vieles ist fraglich und ja, aber dieses Vertrauen nicht in die eigene Kraft, sondern in dem, was Gott schon getan hat und auch in tun wird, weil er derselbe ist, der alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, das kann dir, euch doch Ermutigung, Stärkung sein. Und das Tolle ist, und damit möchte ich schließen, das gilt eben auch für uns als Gemeinde. Spurgeon war ein Gemeindepastor. Das ist interessant. Es gibt noch den dritten, da will ich gleich noch was zu sagen, nämlich Georg Müller, das war der beste Freund von Spurgeon. Der war in der Diakonie tätig. Diakonie, Mission und Gemeinde. Die waren sich einig, sie haben sich gegenseitig befruchtet. Und das, was sie trieb, war, dass es einen lebendigen Gott gibt, der in der Vergangenheit gewirkt hat, der einem nahe gekommen ist und der ihm dann auch Blick auf die Zukunft von den größten Noten und Herausforderungen, denen man steht, wo man nichts in den Händen hat, gerade Georg Müller, der hat aus dem Hand in den Mund gelebt. Und sagen wir mal ehrlich, ein Blick auf das neue Jahr, die zwei Familien gingen weg, wir haben das eben gesehen, was haben wir doch noch, worauf wir unsere Zukunftshoffnung setzen könnten, rein Mensch gesehen, nichts. Unser Georg Müller hat auch nichts in den Händen. Trotzdem hat er angepackt im Vertrauen darauf, dass der Herr ersehen wird, weil er in der Vergangenheit der Fels des Heils war. Darauf wollen wir als Gemeinde setzen. Nicht auf äußerliche Faktoren, sondern auf unseren lebendigen Herrn. Und das mache ich, will ich dir auch persönlich sagen, der du arm bist, weise bist, Witwe bist, dass du auch im Blick darauf, was vor dir persönlich an Herausforderungen steht im neuen Jahr, doch auch auf diesen wunderbaren Gott setzt, der sich deiner angenommen hat in der Geburt Jesu Christi, in seinem Sterben am Kreuz und der auch im Blick auf deine Herausforderungen, die wie ein Berg vor dir stehen werden, stehen im neuen Jahr, ersehen wird, was du brauchst. Der Herr wird ersehen. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dein Kommen. Wenn uns der Gedanke kommt, dass wir alleine sind, dass niemand an uns denkt, dann lass uns an dich denken, Herr Jesus, das Kind in der Krippe, den Mann am Kreuz, der hineingekommen ist, unser Elend und unseren Schmerz hinein, der uns nie vergisst. Egal, ob wir das vielleicht fühlen oder auch wenn wir das nicht sehen, lass uns das nie vergessen, Herr Jesus. Stärke uns im Glauben an dich, wir brauchen dich. Bitte dich auch nochmal für Apps, Herr Jesus, dass du sie gerade stärkst, dass du ihnen Mut gibst, auch im Blick auf die Zukunft, Herr Jesus, dass du schon da bist und dass du schon alles vorbereitet hast, dass du geben wirst, schenken wirst, weil du es in der Vergangenheit getan hast. Danke dafür. Amen.
Und nun noch das Wort des Segens für uns alle. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.